Liebe Brüder und Schwestern, wir haben das Thema Evangelikale wohin. Statt Evangelikale kann man auch sagen Pietisten wohin, ist vielleicht geläufiger, auch hier in Sachsen, wo es schon große pietistische Erweckungen gab. Ich möchte zunächst einiges sagen zum Pietismus, zu seinem Wesen, seiner Entstehung, seinen Vertretern und dann die Frage Auftritt oder Austritt der Pietismus und die Kirchen heute, die Frage des Kirchenaustritts und dann einige Zeitgeistanpassungen heutiger Evangelikaler mit uns betrachten und am Schluss in 7 Punkten, wie können wir als Gläubige damit umgehen. Ich fange gleich an, wir haben ja auch schon gebetet und die Frage ist, wo steht heute der Evangelikalismus oder Pietismus? Ich möchte sagen, der Pietismus befindet sich in einer Krise. Als eine Bewegung der Bibel hat er sich der Bibelkritik geöffnet. Als eine Bewegung der Heiligung hat er sich dem unheiligen Zeitgeist geöffnet. Als eine Bewegung der geistlichen und kirchlichen Erneuerung hat er sich in den Glaubensabfall der Kirche hineinziehen lassen. Werden seine Vertreter die Kraft finden, das Ruder herumzureißen und sich diesem Abwärtskurs zu entziehen? Wird es eine Neubesinnung geben zu Christus allein, zur Heiligen Schrift allein, zur Gnade und zum Glauben allein? Diese Fragen stellen sich. Zunächst über das Wesen des Evangelikalismus oder Pietismus. Evangelikalismus kommt ja vom Evangelium, Verkündigung des Evangeliums. Pietismus kommt von Pietas, Frömmigkeit zu Deutsch. Und es bedeutet also fromm und rechtschaffen, Pius auch. Der Pietismus ist entstanden als Erneuerungsbewegung im 17. Jahrhundert angesichts der sogenannten Orthodoxie, Rechtgläubigkeit, die zum Teil in äußeren Formen erstarrt war. Eine trockene Dogmatik, hat man vorgeworfen, würde nur noch gelehrt, ohne dass das Herz mit einbezogen sei. Wobei dieser Vorwurf sicher auch pauschal war. Man kann ja nie ins Herz schauen und es sind wieder immer individuelle Vertreter. Vor allem in Württemberg, aber auch im Siegerland, im sächsischen Erzgebirge und am Niederrhein bei Wuppertal besaß der Pietismus eine große Tradition und ist auch heute dort noch zahlreich vorhanden. Der Pietismus hat die sogenannten Stunden oder Gemeinschaften hervorgebracht mit ihren unterschiedlichsten Ausprägungen. Es gibt zum Beispiel die altpietistischen Gemeinschaften, den süddeutschen Gemeinschaftsverband, den württembergischen Brüderbund, die Liebenzeller Gemeinschaften, die Pregitzer Gemeinschaften, die Hahnschen Gemeinschaften, Grischona Gemeinschaften, AB-Verein, Evangelische Gesellschaft für Deutschland, Siegerländer Gemeinschaften und wie heißt es hier? Sächsischer Gemeinschaftsverband. Also das ist diese Gemeinschaftsbewegung, die weitgehend, aber nicht komplett, unter dem Dach des Nadauer Verbandes steht. Darauf werde ich auch heute in vielem eingehen. Im 19. Jahrhundert entstand unter dem Eindruck der großen Erweckung in USA und England, Wesley, Finney, Moody sind hier zu nennen, der Neupietismus. In gewissem Gegensatz zum Altpietismus, der sich auf die ursprünglichen pietistischen Väter stützt. Der Leipziger Rhetorikprofessor Joachim Feller formulierte im Jahr 1689 folgende Definition. Was ist ein Pietist, der Gottes Wort studiert und nach demselben auch ein heiliges Leben führt? So diese Addition von einem Vertreter bzw. nahestehenden Professor. Er wurde gebraucht, der Begriff Pietist, ab 1674, vor allem auch für Anhänger des Frankfurter Seniors, das ist also so eine Art Dekan gewesen in Frankfurt, Philipp Jakob Spener, seine Programmschrift Pia Desideria, fromme Wünsche, wird so als Anfangsdatum des Pietismus gesehen, 1675 geschrieben. Darüber habe ich übrigens auch meine erste Proseminararbeit geschrieben im Studium. Ich bin damals jung als Student nach Tübingen gekommen und habe da zum ersten Mal vom Pietismus erfahren, in den 70er Jahren. Nun, der Pietismus hat also die Frömmigkeitspraxis, es wird betont, die Wiedergeburt und Heiligung, auch die Absonderung von der Welt, zumindest war es früher so, heute ist es nicht mehr so. Und Väter der Frühzeit waren zum Beispiel Spener, Franke, Arnold, Zinzendorf, Bengel, Oetinger, Hahn, Hiller, Rambach, Terstegen, Oberlin, Jungstilling, Hennhöfer, Hofacker, Pregitzer, Blumhardt und andere, die aber zum Teil große Unterschiede in ihrer Lehre haben. von Allversöhnung bis Gegnern von Allversöhnung. Zum Beispiel gibt es auch da im Pietismus ein breites Spektrum. Es gibt sogar eine okkulte Strömung, gerade wenn ich hier Jungstilling oder Oberlin genannt habe, die auch mit Geistern Kontakt hatten. Und Geisterhannesle, ja, im Elsass und solche Dinge. Also nicht zu Unrecht wurde auch von Kirchen zum Teil auch vor den Auswüchsen im Pietismus gewarnt. Rudi Holzhauer hat in seinem Buch Verführungsprinzipien auch auf solche finsteren Linien im Pietismus hingewiesen. Es ist also auch da nicht alles Gold, was glänzt. Jetzt möchte ich aber einen großen Sprung machen in die Gegenwart bzw. die frühere Vergangenheit in den letzten Jahrzehnten, was sich so ereignet hat, der Pietismus und die Kirche heute. Heute geht es verstärkt um die Frage der Innerkirchlichkeit des Pietismus, insbesondere der Gemeinschaften und Werke, die im Gnadauer Verband für Evangelisation und Gemeinschaftspflege zusammengeschlossen sind. Wer von euch kennt denn den Gnadauer Verband? Wer hat schon mal davon gehört? Ja, dann bin ich ja froh, dass ich jetzt nicht ins Leere rede, wenn es die meisten kennen. Er wurde 1888 bei der ersten großen Pfingstkonferenz von Gemeinschaftsvertretern in Gnadau, wo liegt das? Bei? Ich sehe, dass ich ja im Osten bin, ja. Viele wissen es gar nicht im Westen, wo das überhaupt ist, bei Magdeburg, initiiert und schließlich 1897 hat er sich dann konstituiert. Es ist bis heute der Dachverband der meisten pietistischen Werke und Gemeinschaften im deutschsprachigen Raum mit, man schätzt, über 300.000 Mitgliedern in diesen Gemeinschaften. Die Frage heute stellt sich, sollen Pietisten auf Gedeih und Verderb in der Volks- oder Landeskirche bleiben, während sich diese immer stärker vom Wort Gottes entfernt? Wer meine ersten beiden Referate hier auf der Endzeitkonferenz gehört hat, weiß ja schon, was in den Landeskirchen heutzutage problematisch ist und auch was in der Ökumene falsch läuft, generell. Viele Pietisten berufen sich auf ein Zitat, das einem der Hauptinitiatoren des ersten Gnadauer Kongresses im Jahr 1888, Professor Theodor Christlieb, zugeschrieben wird. Was hat er gesagt? Ein bekanntes Zitat, einige nicken schon. Wir Gnadauer wollen sein in der Kirche, wenn möglich mit der Kirche, aber nicht unter der Kirche. Aber auf jeden Fall in der Kirche. Damals war das auch noch nicht so fortgeschritten, die Entwicklung wie heute, obwohl es natürlich auch da schon die verschiedenen Richtungen in den Kirchen gab, zwischen den positiven, ich sage mal bibeltreuen, und den aufklärerischen, liberalen. Und heute ist ja so, dass die Liberalen die große Übermacht erlangt haben. Ich habe das ausgeführt im ersten Referat, vor allem auch, nachdem jetzt noch die neomarxistische Studentenrevolution dazu kam und den Marsch durch die Institutionen in den Kirchen angetreten hat, bis hoch zu den Bischofsstühlen, sodass also die Kirche von 1888 nicht mehr mit der Kirche von 2014 im Entferntesten verglichen werden kann. Nun, im Jahr 1993 geschah etwas Spektakuläres, das es in der Zeit der über 100-jährigen Geschichte des Gnadauer Verbandes noch nie zuvor gegeben hatte. Weiß noch jemand, was damals geschehen ist? Im Juni 1993 trat der Vorsitzende eines pietistischen Landesverbandes zusammen mit seiner Frau aus der evangelischen Landeskirche aus, nämlich der Bauunternehmer Willi Quast aus Siegen. Die Eltern werden sich erinnern, der Präses des Siegerländer Gemeinschaftsverbandes. Da hat es schon lange rumort. Und Quast begründete seinen Austritt mit einer Stellungnahme, aus der ich einiges wörtlich jetzt zitieren möchte. Er schreibt, ein Austritt aus einer Kirche, in der man fast 70 Jahre gewesen ist und in der man auch durch klare Verkündigung des Gotteswortes manchen Segen empfangen durfte, ist in unserem Leben ein tiefer Einschnitt. Aber die Entscheidung zum Austritt ist zur Reife gekommen, da wir vieles, was in der Kirche schon länger und allmählich immer stärker zum Ausdruck kommt, mit unserem Bibelverständnis nicht mehr in Einklang bringen können. Wenn wir weiter in der Kirche geblieben wären, hätten wir uns schuldig an unserem Herrn gemacht. Und dann nennt Willi Quast folgende Austrittsgründe. Bereits 1993, vor ungefähr 20 Jahren. Erstens, die historisch-kritische Bibelauslegung, die einen verhängnisvollen Prozess der Umdeutung und Inhaltsveränderung vieler biblischer Begriffe ergeben hat. Ich zitiere wieder wörtlich. Zweitens, die Ideologieanfälligkeit der Kirche, Diese löst den Absolutheitsanspruch der biblischen Autorität ab durch aktuellen Gültigkeitsanspruch der konkreten Zeitgeistsituation. Dadurch ergibt sich ein enormer biblischer Substanzverlust. Drittens die Politisierung der Kirche. Diese setzt andere Schwerpunkte als die Heilige Schrift. Viertens der Kirchentag. Dort werden die Impulse des protestantischen Liberalismus wirksam. Hier befindet sich die Kirche im Nebel der Vieldeutbarkeit. Hier wird das Schwimmen mit dem Strom der Zeit deutlich. Die Eskalation massiver Irrlehren, schreibt Willi Quast, ist auf dem Kirchentag ist unbestritten. Dazu zählt auch der Synkretismus, also die Religionsvermischung der Kirche durch die Mitbeteiligung buddhistischer, hinduistischer und mohammedanischer Vertreter und das Offensein für ihre religiöse Propaganda auf dem Kirchentag. Fünftens die Ökumene. Hier tritt das soziale, politische, humanitäre und moralische Engagement an die Stelle des Missionarischen. Die Ökumene ist zur Brutstätte des Zeitgeistes und ein Tummelplatz der Ideologien geworden. Sechstens das Gebet von Assisi 1986. Ich sage das so, da, wo sämtliche Vertreter von Religionen und Ahnengeister und Medizinervertreter, Medizinmänner, alles zusammenkam zum Gebet. Dann siebtens nennt er die Weltfriedensversammlung Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Und achtens die Ordination von Frauen, die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Es war schon in den 90er Jahren Diskussionspunkt, inzwischen ist es fast überall durchgedrungen, hat sich durchgesetzt. Stödertropfen hüllt den Stein, ja. Und die Älteren sterben weg. Darauf baut man ja, indem man durch diese Salamitaktik die Sachen einfach immer wieder weiterschiebt. Und schließlich nennt er noch das Ja, wenn auch begrenzt, das Ja der Kirche zur Abtreibung. Nun kam die Antwort. Von wem? Dürft ihr dreimal raten. Wie heißt der Mann?
Meugner.
Ja, Meugner, ja. Und wie heißt sein Nachfolger?
Diener.
Michael Diener. Entschuldigung, wenn ich sage, ich nenne ihn immer Michael Kirchendiener. Ich sage das auch öffentlich. Weil es ist ganz klar, er ist Dekan von Beruf und Dekane werden kaum etwas gegen die eigene Kirche sagen, wenn sie im Pietismus eine Position erlangen können. Er ist ja nicht nur Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, sondern auch Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz. Da wissen wir ja genau, wie der Zug weiterläuft. Nun, bereits am 22. Juni 1993 schrieb damals der Vorgänger von Michael Diener, Christoph Meugner, der also im Vergleich zu Heimbucher schon in seinem ersten Interview, als er gewählt worden war, die Offenheit für alles in Idea in einem Interview verkündigte, für Frauenordination, für charismatische Bewegung, für Bibelkritik, für den Kirchentag. Ich habe damals einen Leserbrief geschrieben, schon 1903, oder wann ist er berufen worden? Ende der 80er schon? 88, ja. Aber es hat alles nichts genutzt. Nun jedenfalls, dieser Pfarrer Christoph Meugner schrieb an Willi Quast Folgendes. Lieber Willi, du hast unserer Kirche den Rücken gekehrt und damit unzähligen Pfarrern und Mitarbeitern, die ganz in unserem Sinn arbeiten, auch im Siegerland. Sie spielen für dich künftig keine Rolle mehr. Du lässt sie allein und gibst sie auf. Das halte ich nicht für verantwortlich, zumal es wesentlich mehr sind, als wir manchmal ahnen. Das mag natürlich durchaus stimmen, ja? Aber okay, lesen wir erst weiter. Und dann sagt er noch, ich muss ein bisschen kürzen, du hast dich aus der Kirche herausgelöst, damit hast du dich auch des Rechts begeben, künftig auf irgendeine Weise Einfluss zu nehmen. Wer austritt, kann nicht mehr auftreten. Er hat zwar seine persönliche Ruhe, begibt sich jedoch in die Belanglosigkeit. Du bist einen Schritt aus der Weite in die Enge gegangen. Diese Tendenzen beobachte ich im Siegerland mit großem Schmerz, schreibt er. Dein Schritt wird Schule machen. Und dann noch, wer glaubt, flieht nicht. Mit Weglaufen verändern wir nichts. Wo wir auch hingehen, ähnliche Probleme sind schon da, nur zeitverzögert und in kleinerem Maßstab. Das zeigen uns doch die Freikirchen zur Genüge. Hat Christoph Meugner da recht oder nicht? Leider ja. In dem Punkt hat er wirklich recht. Aber es sind nur die Freikirchen in der Regel, die einen Dachverband haben. Das möchte ich auch dazu sagen. Wo die Dachverbände sind, sobald die kippen, dann geht es bis an die Basis dann schließlich herunter. Deshalb ist das, wofür ich plädiere und auch andere Brüder, kein neuer Dachverband, keine bekennende Allianz oder ähnliches, was manchen vorschwebt. Das würde genauso wieder kippen nach einiger Zeit, sondern ein Netzwerk unabhängiger bibeltreuer Gemeinden. wo oben kein Papst und kein Präses und kein Generalsekretär weder in Rom noch in Hannover noch in Bad Blankenburg ist, sondern wo allein der Herr Jesus Christus das Haupt ist. Und jede Gemeinde hat ihre Ältesten und Diakone und sie sind freundschaftlich verbunden, aber nicht so, dass irgendwelche zentralistischen Strukturen sich bilden. Aber bevor ich das weiterführe, möchte ich jetzt die Modelle in Gnadau einmal vorstellen, im Pietismus, Evangelikalismus in Deutschland. Christoph Morgner hat in seinem Präsesbericht von 1996 drei Modelle vorgestellt, die in Gnadau praktiziert werden dürfen. Gibt es drei oder wie viele gibt es inzwischen? Er zeigt mir vier, aha. Aber nur drei sind an sich legitim, ja. Und zwar sind das Modelle, die in immer größerer Nähe oder Weite zur Kirche, zur Landeskirche praktiziert werden. Das erste ist das, was am nächsten mit der Kirche ist. Das ist der ergänzende Dienst. Die Gemeinschaft, landeskirchliche Gemeinschaft, versteht sich dabei als eine Art geistliche Frischzelle im Körper der Kirchengemeinde. Sie ergänzt deren Angebot etwa durch Kinder- und Jugendarbeit und durch Bibelstunden. Die Kasualien, also Taufe, Beerdigung, Hochzeiten und das Abendmahl bleiben vollständig Aufgabe der Kirchen. Die Gemeinde trifft sich in einem eigenen Gemeinschaftshaus oder aber in kirchlichen Räumen. Ein Vorteil ist, wie Meutner sagt, die Nutzung der Infrastruktur der Kirche. Außerdem stehe man nicht in der Gefahr, als Sekte betrachtet zu werden. Man segele im Fahrtwind der Kirche. Das ist also das kirchennächste Modell. Der ergänzende Dienst praktisch zum Pfarrer oder Pfarrerin, was heute ja auch gibt, gegen die Bibel. Das zweite Modell ist die partielle oder teilweise Stellvertretung. Das ist schon ein bisschen selbstständiger, die Gemeinschaft. Das heißt, der Gemeinschaftsprediger führt im kirchlichen Auftrag anstelle des Pfarrers die Kasualien durch. In dieser Hinsicht sind Vereinbarungen getroffen worden, sagt Meugner. Die Durchführung geschieht allerdings nur in begrenztem Umfang. Diese Handlungen müssen immer abgesprochen werden mit dem Pfarrer. Wenn ich Pfarrer sage, muss man heute leider immer auch Pfarrerin gleich mitdenken. Ja. Es werden Freistellungen und Beauftragungen ausgesprochen, aber man ist auf das Wohlwollen des jeweiligen Pfarrers angewiesen. Also auch da noch eine starke Abhängigkeit von der Kirchengemeinde. Drittens die alternative Stellvertretung. Das ist jetzt das Äußerste, wozu die Gnadauer Leitung sich durchringen kann. Das heißt, das sind Richtungs- oder Personalgemeinden, aber innerhalb der EKD, Evangelischen Kirche in Deutschland. Es handelt sich dabei in erster Linie um Missionsgemeinden in entkirchlichten Großstädten. Meutner sagte damals, dort, wo die Volkskirche geradezu verdunstet ist, brauchen wir evangelische Gemeinden, die sich als Missionsstationen begreifen und entsprechend unkonventionell agieren. Zitat Ende. Das heißt, dass ein vollzeitlicher Dienst erfolgt, unabhängig von der parochialen Kirchengemeinde, aber man arbeitet doch noch innerhalb der Kirche. Und das Problem ist, sage ich jetzt mal, es gibt dann auch ein Visitationsrecht der Kirche in dieser Gemeinschaft. Was heißt Visitationsrecht? Das heißt, die Kirche kann einen Beobachter schicken, der dann kontrolliert, was in der Gemeinschaft getan wird. Also die Kirche hat immer noch die Hand darauf, auch wenn sie weitestgehende Freiheit erlaubt, aber es bleibt unter der Kontrolle der Landeskirche. Ja? Das ist das dritte Modell der alternativen Stellvertretung. Es gibt heute Gemeinschaften in diesen drei Modellen im Gnadauer Verband, auch hier in Sachsen, von 1 bis 3. Es gibt aber auch noch ein viertes Modell, das sind die selbstständigen Gemeinden. Da gehören Gemeinden nur noch dem Gemeinschaftsband an, aber nicht mehr der Kirche. Das wird von der Gnadauer Leitung nicht gewünscht, wird aber zum Teil toleriert, weil einzelne Landesverbände das praktizieren und solche Gemeinden und Gemeinschaften innerhalb ihres Gemeinschaftsverbandes tolerieren. Zum Beispiel in evangelischen Gesellschaften in Deutschland, Volker Heckel, der frühere Präses, schrieb damals 1993, die vierte Form wäre die selbstständige Gemeinde als freie Gemeinde außerhalb der Landeskirche, aber innerhalb des Gemeinschaftsverbandes. Hier bestehen keine Rechte und Pflichten mehr gegenüber der Landeskirche. Diesen Zustand könnte man bezeichnen als Konkurrenz. Alle vier Modelle haben in der evangelischen Gesellschaft in Deutschland Platz. Ja, aber gewünscht sind nur die ersten drei von der Gnadauer Gesamtleitung. Zu den ersten drei Modellen möchte ich noch ein Beispiel bringen aus Baden-Württemberg, wie etwa das geregelt wurde in der Württembergischen Landeskirche im Evangelikalismus. Da gibt es ein Papier vom 12. April 2000 vom Württembergischen Oberkirchenrat, wo steht, oder das heißt, Grundsätze zur Bildung von Gemeinschaftsgemeinden innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Und jetzt sieht man genau in diesem Papier, wie die Kirche die Finger darin hat und die Aufsicht behalten möchte über alles. Da steht jetzt wörtlich in diesem Papier des Württembergischen Oberkirchenrats: Theologisch verantwortet werden können Personalgemeinden in der gegenwärtigen kirchlichen Situation, nämlich des volkskirchlichen Pluralismus, nur dann, wenn sie erstens, wie alle anderen Gemeinden der Evangelischen Landeskirche, an das Evangelium von Jesus Christus gebunden sind. Das ist ja zunächst mal gut, ja. Aber dann zweitens, wenn sie nicht eine Unterscheidung machen, beispielsweise von biblischen Gemeinden einerseits und volkskirchlichen Gemeinden andererseits. Also diese Unterscheidung darf nicht geltend gemacht werden, dass man sagt, wir sind jetzt die biblischen Gemeinden, die anderen, die sind nur volkskirchlich und liberal und so weiter. Also es muss der Pluralismus, die Vielgestaltigkeit akzeptiert werden. Das ist die größte Kröte, die man schlucken muss, sage ich mal, und die unbiblische Kröte. Und dann heißt es noch weiter, kann nur verantwortet werden, wenn die theologisch-geistliche und organisatorische Verbindung gewollt und gelebt wird. Also man muss praktisch am Kreislauf der Kirche angeschlossen bleiben, kein Separatismus. Und dann heißt es noch, dass der Prediger oder die zuständige Gemeindeschwester, Diakonin, vom Oberkirchenrat auf Zeit mit der Verkündigung des Evangeliums, der Verwaltung der Sakramente und der Vornahme von Amtshandlungen beauftragt wird, soweit sie eine entsprechende theologische Ausbildung besitzen. Die erforderliche theologische Ausbildung wird in der Regel an einer von der Evangelischen Landeskirche anerkannten Ausbildungsstätte erworben. Zitat Ende. Und jetzt verstehen wir, liebe Geschwister, warum so viele frühere Bibelschulen die Anerkennung gesucht haben, die staatliche, kirchliche Anerkennung. Sie haben dann Kompromisse geschlossen, haben ihre bibeltreuen Bekenntnisse aufgelöst, relativiert. Und deshalb gibt es heute kaum noch Bibelschulen, die nennen sich jetzt internationale Hochschule oder Hochschule oder also auch nicht mehr Akademie, sondern Hochschule und so weiter. Also man hat die Bekenntnisse verändert, sodass also auch Bibelkritiker dem zustimmen können. Und man will nicht mehr die Anerkennung von Gott in erster Linie, sondern jetzt die Anerkennung von der Welt, so sage ich mal. Und das ist das Verhängnisvolle. Deshalb ist die Theologenausbildung in früheren bibeltreuen Seminaren heute weithin gekippt in Richtung gemäßigte Bibelkritik, zum Beispiel in den Spuren eines Heinz-Peter Hempelmann. Nun, er war früher in Liebenzell tätig und hat dort die Hochschulanerkennung vorbereitet und sie haben also viele Kompromisse hier geschlossen. Kann ich nur als ein Beispiel hier erwähnen. Also um Anerkennung der Abschlüsse bei der Welt zu erhalten, schließt man Kompromisse, die ich persönlich von meinem Gewissen nicht verantworten könnte. Als ich noch Dozent war in Gießen in den 90er Jahren, da haben wir freudig jedes Jahr die Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift unterschrieben. Heute ist die nicht mehr maßgeblich. Nun heißt es noch in den Grundsätzen des Württembergischen Oberkirchenrats: Die Gemeinschaftsgemeinde erhält keine Zuweisungen bei der Verteilung der Kirchensteuermittel gemäß den allgemeinen Verteilgrundsätzen. Zitat Ende. Ist es heute auch noch so? Na, damals haben sie so beschlossen. Jedenfalls heißt es, Kirchensteuern zahlen dürfen die Mitglieder der Gemeinschaften. Das ist ein großes Vorrecht. Aber die Gemeinschaften ihrerseits erhalten, von Ausnahmen abgesehen, keine Zuwendungen aus Kirchensteuermitteln. Das war jetzt ein bisschen ironisch, ja, wie ich das gesagt habe mit dem Vorrecht. Nun, es gibt ja deshalb auch das vierte Modell oder es gibt das Modell völlig freier biblischer Gemeinden, Bibelgemeinden oder wie sie sich nennen, was auch ich inzwischen praktiziere. Wir haben also mit diesen Machtapparaten und Strukturen nichts mehr zu tun, sondern bauen einfach Gemeinde nach dem Neuen Testament mit Gottes Hilfe. Möchtet ihr noch wissen, welche Argumente vorgebracht werden von der Gnadauer Leitung, warum man in der Kirche bleiben soll. Ich habe auch Gegenargumente dazu formuliert, oder wird das zu viel? Doch noch. Das sind ja die meisten aus landeskirchlichen Gemeinschaften, von daher ist es also für die meisten sicherlich interessant. Also 1996 hat der damals auch noch amtierende Gnadauer Präses, Pfarrer Christoph Meugner, einige Argumente genannt, warum wir unbedingt in der Landeskirche bleiben sollten. Übrigens hat derselbe Christoph Meugner gesagt, wir treten erst dann aus, wenn die Homosegnung kommt. Ja. Inzwischen ist sie da, und was wird jetzt gesagt? Wir treten erst dann aus, wenn wir selber das machen müssen. Ja. Solange wir Kirchensteuer zahlen, werden wir es wahrscheinlich kaum selber machen müssen. Ja, also so wird immer wieder die Sache rausgeschoben und diese Innerkirchlichkeit, die wird so weit getrieben, bis die Menschen überhaupt nicht mehr die Bibel ernst nehmen. Aber hier wird argumentiert, erstens, Gnadau hat seine grundsätzliche Platzanweisung in der Kirche. Wir haben uns diesen Standort nicht ausgesucht, wir finden ihn vor. Gegenargument: Darf das vermeintliche Wissen um eine Platzanweisung absolut und für alle Zeiten in den Raum gestellt werden? Darf es auch dann noch behauptet werden, wenn sich die kirchlichen Verhältnisse so grundlegend und schwerwiegend geändert haben, dass schon die Gestalt der antichristlich-babylonischen Hure aus Offenbarung 17 und 18 am Horizont auftaucht? Zweitens wird argumentiert, Absonderung ist Pharisäismus. Wer sich separiert, ist automatisch der Schuldige an der Spaltung. Gegenargument: Separatismus um seiner selbst willen wäre in der Tat abzulehnen und zu kritisieren, aber nicht Absonderung aufgrund von vorhandenen Verführungen und Irrlehren. Das sagt die Bibel sogar. Da muss man sich absondern, damit die Rechtschaffenen offenbar werden und dass wir es nicht teilhaftig machen dürfen fremder Sünden. Zusammenbleiben und Ökumene um jeden Preis kann nicht die biblische Lösung in der Endzeit sein. Wenn Separation wirklich Pharisäismus, also Überheblichkeit wäre, dann wäre jede Freikirche vom Pharisäismus gekennzeichnet, was aber keineswegs der Fall ist. Dann wird gesagt, da kommen einem jetzt fast die Tränen beim dritten Argument, die Kirche ist die kranke Mutter, die man nicht im Stich lassen darf. Naja, das ist wörtliche Zitat. Solange wir von ihr nicht abgewiesen werden, müssen wir alles tun, um ihr zu helfen. Wer sie verlässt, disqualifiziert sich moralisch und lässt diejenigen im Stich, die dort treu ihren Dienst tun. Letzterer Satz ist natürlich ein Argument, aber wie viele sind es noch? Es werden immer weniger und immer weniger kommen überhaupt hinein, die noch bibeltreu sind. Man kommt überhaupt nur noch hinein, wenn man sich versteckt, ja, bis man dann mal eine Pfarrstelle hat. Und ob man da noch klar steht, ist die andere Frage. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie das läuft. Weil die leitenden Gremien durch den Marsch der Institutionen leider unterwandert wurden die letzten Jahrzehnte. Es kann keine Vasallentreue um jeden Preis geben. Wer sich von einer Institution nicht trennt, die die Sünde toleriert oder inzwischen sogar segnet, in Anführungsstrichen, der setzt ein falsches Signal und macht sich dadurch an der Verwirrung der Seelen mitschuldig, die dadurch verloren zu gehen drohen. Das ist das Problem. Man setzt ein falsches Signal. Ich kann jetzt nicht alle Argumente nennen, aber dann kommen noch zwei, drei. Das weitere Argument: Gott wirkt noch in der Volkskirche. Sicherlich, Gott ist souverän zu wirken. Er kann auch in Sekten wirken. Sogar bei Zeugen Jehovas haben sich schon Menschen bekehrt und sind dann rausgekommen. Ja, aber werden dort falsche Lehren betreten. Ich will es jetzt nicht auf eine Ebene stellen, aber es gibt natürlich noch treue Diener, die kämpfen in der Kinderarbeit oder da Stunden halten. Das ist ganz klar, wir wollen da auch nicht ungerecht und pauschal sein. Aber wie weit, ich war ja auch Katholik, als ich zum Glauben kam noch, aber ich konnte das System nicht verändern. Das ist das Problem, versteht ihr? Kann man das System noch beeinflussen und verändern? Oder ist es nicht von oben her festgeschraubt schon, festzementiert? Und dann wird gesagt, die Kirche steht auf dem Boden von Bibel und Bekenntnis. Formal zum Teil noch. Aber wir wissen ja, durch die Bibelkritik kann ja alles relativiert aufgelöst werden. Das ist das Problem. Wie geht man um mit Bibel und Bekenntnis? Ja, das wird heute historisch kritisch verifiziert und falsifiziert und wie das dann alles heißt. Man hat das Bekenntnis aber auch zum Teil schon verändert. Man will jetzt verfälschte feministischen Bibeln immer stärker verbreiten Und da wird also die Bibel selber angetastet, durch diese Bibel in gerechter Sprache und Ähnliches. Und dann letztes Argument, die Kirche hat überall noch Ansehen, sie besitzt viel Geld, eine hat eine gute Infrastruktur, die wir nutzen können. Ja, das ist natürlich ein Argument, wenn man dann außerhalb der Ökumene ist, habe ich gestern schon erzählt, dann bekommt man auch keine Gemeindehäuser, das ist klar, aber dadurch kann man sich nicht erpressen lassen. Man kann nicht sagen, wir bleiben in der Kirche, dass wir die Räume nutzen können. Viele Gemeinden haben im Industriegebiet etwas gemietet oder gekauft. Man ist nicht auf diese Räume unbedingt angewiesen. Soweit zum Thema Gnadau, was natürlich hier viele bewegt. Deshalb habe ich es etwas ausführlicher gemacht. Nun ist aber die Frage, wo steht der Evangelikalismus und Pietismus selber? Jetzt nicht nur im Verhältnis zur Kirche. Wo steht er selber heute? Wobei das jetzt natürlich nicht alles pauschal gesagt werden kann. Es sind immer wieder einzelne Menschen. Ja? Wir wollen nicht ungerecht Pauschalurteile treffen. Und doch gibt es gewisse Strömungen, gewisse Machtstrukturen, die in eine gewisse Richtung von führenden Leuten propagiert werden. Zunächst ist es so, auf dem publizistischen Gebiet, wo ich mich ja ein bisschen auskenne als Autor, ist es so, dass heute weithin ein Monopol entstanden ist. Im staatlichen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich würde das an sich verboten sein, aber wir haben im evangelikalen Verlagswesen inzwischen eine Art Kartell oder Monopolisierung erreicht, sodass bibeltreue Autoren, die auch unter uns einige vertreten sind, es ganz, ganz schwer haben, noch überhaupt über die Vertriebswege ihre Bücher an den Mann oder an die Frau zu bringen. Nur bei solchen Konferenzen wie hier zum Beispiel. Ja. Solche Büchertische wie hier könnt ihr weithin suchen. Und das liegt daran, dass sämtliche großen Verlage inzwischen fast alle in einer Hand sind. Ist euch das bekannt? Stiftung Christliche Medien hat den Hensler aufgekauft, Johannes, jetzt neuerdings Onken, Brockhaus, Brunnen, ERF-Verlag, weiß nicht welche noch, na, das weiß ich nicht. Aber es ist fast alles monopolisiert über Stiftung Christliche Medien. Das gehört einem Multimilliardär in Haiger und sein geistiger Vordenker ist Ulrich Eggers von der Zeitschrift Aufatmen, der auch ein Zeitschriftenimperium befehligt, Aufatmen, Family, Dran, Klecks, Senior, Hauskreismagazin, wie es alles heißt, ist alles im Prinzip in ein, zwei Personen vereinigt, die hier eine ökumenisch-charismatische Linie in die evangelikalen Buchhandlungen, Fernsehsendungen und so weiter bringen. Also die ganze evangelikale Bewegung wird heute gehirngewaschen in die Richtung ökumenisch-charismatische Einheitsmeinung. Darf man das so deutlich sagen? Brauche ich da nicht wegschneiden. Ich bin auch bereit dafür zu leiden, für das, was ich sage. Ich werde ohnehin schon viel verleumdet und verfolgt. Aber liebe Geschwister, deshalb betet auch für die Brüder, die das noch klar sagen. Bruder Ebertshäuser hat auch sehr viel Probleme bekommen aufgrund seines Buches Zerstörerisches Wachstum, wo er auch Ross und Reiter genannt hat. Und das sind heikle Dinge und ich nenne natürlich ungern Namen, aber manchmal können wir nicht anders, weil es eben führende Vertreter sind, die diese Bewegungen ja, hineinbringen. Und diese Verlagsmonopolisierung ist eben auch ein ganz großes Problem. Man dringt also kaum noch durch mit guter bibeltreuer Literatur. Und natürlich gibt es dort auch noch ein paar Perlen in diesem Verlagskonzern, weil die ja auch sich gut verkaufen lassen. Das ist die Marktphilosophie. Aber ansonsten wird auch so viel oberflächliches, psychologisiertes Evangelium bis hin zu Joyce Meyer und alles Mögliche über diese Kanäle auch gesendet. Es ist gerade ein Buch erschienen, ja, spürst du Gott schon oder liest noch die Bibel von meinem Studenten Thorsten Brennscheid. Und ja, es sind also Dinge, unglaublich, was da alles läuft und was die Leute für bibeltreu halten. Bis hin zu Anselm Grün, der ja auch in christlichen Buchhandlungen in Anführungsstrichen als katholischer Mönch Furore feiert. Das ist der Marktführer überhaupt im religiösen Buchbereich zurzeit. Vielleicht nur ein Wort dazu. Es ist ein katholischer Mystiker, der nicht nur sagt, wir sollen für die Toten beten, wie es Katholiken auch lehren, sondern auch zu den Toten in seinen Büchern. Also das ist der reine Spiritismus. Und dann so ein paar Lebensphilosophien, die genauso aus dem Buddhismus stammen könnten. Und das sind die großen Stars etwa in der Zeitschrift Aufatmen und anderen Blättern. Das ist der neue Evangelikalismus, wo wir heute stehen. Und deshalb sage ich, ich bin einfach Christ, ein Jünger Jesu, aber kein Evangelikaler in der heutigen Couleur. Versteht ihr? Da müssen wir uns absondern. Wir haben, wenn wir heute noch von Evangelikalismus reden, haben wir eine Spaltung innerhalb des Evangelikalismus. Das ist die große Not. Und deshalb, weil diese Spaltung ist, können wir uns nicht mit den Neo-Evangelikalen auf eine Linie stellen. Wenn diese sich als evangelikal bezeichnen, müssen wir uns anders bezeichnen. Das ist meine Erkenntnis. Wir können nicht sagen, ich bin Evangelikaler und werde auf eine Ebene gestellt mit Joyce Meyer oder ähnlichen falschen Lehrern oder Lehrerinnen. Im Jahr 2000 erschien in England ein Buch mit dem äußerst provokativen Titel Evangelicalism Divided. Das heißt, die Evangelikalen sind gespalten. Autor ist Ian H. Murray, der frühere Assistent von Dr. Martin Lloyd-Jones. Und Murray dokumentiert darin die verhängnisvolle Veränderung in den Jahren 1950 bis 2000, die von der biblischen Klarheit und Eindeutigkeit weggeführt hat hin zur unbiblischen Verwässerung und Ökumenisierung. Diese Veränderung führt Murray unter anderem auf den Einfluss des immer liberaler gewordenen theologischen Fuller-Seminars in USA sowie des bekannten Evangelisten Billy Graham zurück. Sicherlich haben sich auch viele Menschen bekehrt bei Billy Graham, ja, wir müssen das differenziert sehen, aber gleichzeitig hat er so viele ökumenische Kontakte geknüpft in seinen Feldzügen, dass es gleichzeitig in tragischer Weise auch eine Verführung zur falschen Ökumene damit verbunden ist. Das ist eine traurige Sache, bei allem Segen, das ist unbegreiflich, ja, das ist ähnlich wie auch bei Pro-Christ, wo man ja sagt, jeder soll in seine Kirche gehen, wo er sich bekehrt hat, auch der Katholik dann wieder in die katholische Kirche. Das ist die Philosophie von Pro-Christ, was ja durch Billy Graham auch nach Deutschland kam. Und ich habe ja gestern etwas über Katholizismus ausgeführt, was das ist, für eine Mischreligion aus biblischen und unbiblischen Elementen mit vielen okkulten Dingen, Reliquienverehrung, Heiligenverehrung und falsches Rechtfertigungsverständnis und so weiter. Aber nein, man lässt die Leute in diesen Systemen geistlich verhungern. Man hat in diesem Seminar, Fuller-Seminar und auch bei Graham und inzwischen auch bei vielen weiteren, eine immer weitere Öffnung vorgenommen, bis hin zu liberalen Kirchen und auch zur römisch-katholischen Kirche, in Anführungsstrichen. Als ein trauriger Höhepunkt, in Anführungsstrichen, an sich Tiefpunkt, ist das im Jahr 1994 in den USA veröffentlichte Papier zu werten, das heißt Evangelicals and Catholics Together, Evangelikale und Katholiken gemeinsam. Unterschrieben haben in USA, da kommt ja alles irgendwann zeitverzögert zu uns, ja, führende Evangelikale wie Charles Colson, Richard Land, Brian O'Connell, Bill Bright, Os Guinness, James Packer und Pat Robertson. Und darin wird trotz Benennung einiger Unterschiede trotzdem gesagt, Evangelikale und Katholiken sind Brüder in Christus. Ich sage mal so, es gibt Katholiken, die bekehrt und wiedergeboren sind, aber die glauben nicht an die katholischen Dogmen, sondern einfach nur an die Bibel und wissen gar nicht, was alles so vertreten wird. Das sind die Ausnahmen, aber wer die ganzen katholischen Lehren vertritt, das ist eine andere Theologie, es ist eine fremde Religion. Und es wird in diesem Papier auch aufgerufen, und das ist das Gefährliche, auf Proselytenmacherei zu verzichten. Was heißt das? Niemanden abzuwerben von der anderen Kirche oder Gemeinschaft. Die Katholiken erkennen uns ja nicht als Kirche an, sondern nur als Gemeinschaften, die zur Fülle des Heils im Papsttum hinstreben. Das habe ich gestern ja erklärt. Nun, diese Ökumenisierung ist problematisch. Und dann gibt es ja neuerdings auch, vielleicht so seit 20 Jahren vermehrt, die evangelikale Spaßkultur, kann man das nennen. Ich möchte nur ein Zitat bringen von Studienleiter Volker Geckle, inzwischen in Liebenzell tätig, aus dem Buch Was will der Pietismus im Jahr 2002, herausgegeben von Hartmut Schmid. Ich war selber im Bengelhaus viele Jahre, ich kenne das also sehr gut. Und das Bengelhaus hat also dieses Buch ausgegeben, was mich dann doch traurig gemacht hat, wenn es da heißt bei Volker Geckle, als einem führenden Vertreter des württembergischen Pietismus, ich zitiere, Also ein Originalzitat. Während die überkommene pietistische Gemeinschaftsstunde ebenso wie die traditionellen Konferenzen sich als überaus formkonservativ zeigen und offensichtlich vor allem die Bedürfnisse älterer Glieder bedienen, erweist sich die pietistische bzw. evangelikale Jugend im Blick auf Gemeinschafts- und Veranstaltungsformen vielfach als sehr innovativ, kreativ und damit auch progressiv. Entsprechend kommt es heute zu dem skurrilen Phänomen, diese furchtbaren Fremdwörter und Theologensprache ist nicht von mir, ich zitiere hier nur. Also entsprechend kommt es heute zu einem skurrilen Phänomen, das heißt zu der seltsamen Erscheinung auf Deutsch, man kann alles auch auf Deutsch sagen. Also zu dem skurrilen Phänomen kommt es, dass junge Pietistinnen ihrem Glauben mit heißem Herzen und glühender Jesusliebe samstagnachts um 2 Uhr in Hip-Hop-Sprechgesang, Szene-Jargon, mit grellgrün gefärbtem Haar, bauchnabelfrei und mit evangelistischem Anspruch Ausdruck verleihen, also in der Disco meint er wohl, ja, während sich ihre Väter und Großväter in der Gemeinschaftsstunde Sonntagmittags um 14 Uhr treffen, um dort dieselben pietistisch-evangelikalen Glaubensinhalte am Brüdertisch zu predigen. Die Töchter schlafen derweil noch aus. Und er sagt noch, es wird für die Zukunft des Pietismus entscheidend sein, diese innovative, also erneuernde Kraft, nicht zuletzt auch im Bereich der Gemeinschaftsformen wieder zu entdecken. Ob er das heute noch so sieht, weiß ich nicht genau, aber das ist ein Zitat aus dem Jahr 2002 gewesen. Aber das zeigt, warum es heute so viel Unterhaltungsevangelium gibt im Evangelikalismus und Pietismus. Kann man das Kreuz Jesu als Unterhaltungsgegenstand präsentieren, frage ich euch. Ich denke, es ist eine Gotteslästerung, was da geschieht. Und auch solche Aussagen sind Gotteslästerungen. Dass man bauchnabelfrei die glühende Retterliebe weitergeben kann, das halte ich für eine völlige Verdrehung biblischer Wirklichkeit. Genauso das Allerschlimmste, was wir jetzt hier haben, was ist das Allerschlimmste im evangelikalen Bereich, was da vermarktet wird? Von allen Büchern? Die gotteslästerliche Volksbibel, wo man das heilige Wort Gottes angetastet hat mit einer Fäkalien enthaltenen Gossensprache. Ja. Begriffe, die ich unseren Kindern verbiete zu sagen, die werden hier in einem Machwerk, das sich Bibel nennt, seitenweise, Seite für Seite eingetrichtert in die Gehirne junger und auch älterer evangelikaler Menschen. Man hat keine Ehrfurcht mehr vor Gott. Das ist ein Zeichen der Endzeit, liebe Geschwister. Haben wir noch diese Ehrfurcht vor Gott, dass wir ihn und sein Wort und seinen Namen heilig halten? In Epheserbrief Kapitel 5 steht, von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit, auch in der Sprache, ja, jede Art Unreinheit oder Habsucht, soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lockere Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Und zu diesem Nachtleben dieser angeblichen Jesusjüngerinnen sagt die Bibel Folgendes. Lebt als Kinder des Lichts, des Tags. Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, nicht mit okkulten Rhythmen in der Disco. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Wenn ich den Begriff Disco erwähne, fällt mir ein, ich war zum letzten Mal vor über 10 Jahren in einer Freikirche, jetzt kommt jetzt auch mal die Freikirchen dran, ja? In einer Freikirche in Pforzheim. Ich war so indirekt vor 20 Jahren mal oder 30 so indirekt mit beteiligt, dass die überhaupt entstanden ist. Da war ich noch in Landeskirche, aber so indirekt habe ich schon immer auch die Freikirchen unterstützt. War aber nicht eingetreten. Also es war eine FEG, kann ich ja sagen. Und den Ort vergesst er jetzt wieder. Jedenfalls kam ich dorthin und wollte den Missionar George Ferber hören von OM, ja, also Missionswerk. Und dann habe ich also nicht schlecht gestaunt, da waren alle Stühle ausgeräumt. Stellt euch vor, hier werden jetzt alle Stühle ausgeräumt. Vorne eine Band mit Mods Schlagzeug und allem und dann Scheinwerfer, Flickerlicht, so wie in der Disco und dann fing das an mit ganz harten Rhythmen. Gott ist groß, Gott ist heilig, Gott ist und laut. Und dann haben sie angefangen tanzen dazu. Genau wie die Balspriester, nicht, auf dem Karmel. So kamen wir das wohnen. Nach 2 Minuten bin ich gegangen und habe mich fluchtartig aus dieser sogenannten Kirche herausbegeben. Das zeigt also, wie weit der Evangelikalismus unsensibel geworden ist für die Heiligkeit Gottes. Hier steht in Epheser 5, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Nicht mit Gekröle und Lautstärke und solchen Dingen, die die Menschen krank machen. Diese Überstärke, Lautstärke kann schon deshalb nicht geistlich sein, weil es das Trommelfell zerstört. Gott wird niemals etwas tun, womit der Leib als Tempel des Heiligen Geistes geschädigt wird. Und diese Rhythmen, die stammen ja aus den afrikanischen Stammestänzen, wo die Dämonen herbeigerufen wurden. Aber auch das ist heute üblich. Es ist ein großer Musikmarkt mit allen möglichen okkult inspirierten Musikformen. Ich habe mal eine Übersicht gemacht, was ist bloß mit den Evangelikalen los? Und wenn ich das vorgetragen habe, möchte ich noch was zur Bibelfrage sagen und dann die 7 Punkte, wie wir uns verhalten können. Evangelikal war einmal eine Bezeichnung für bibeltreue Christen, die das Wort Gottes in Lehre und Leben ohne Abstriche und Hinzufügungen ernst nahmen. Bei meiner Bekehrung in den 70er Jahren war die Welt noch halbwegs in Ordnung, möchte ich mal behaupten, was Evangelikale angeht. Stimmt's? Ja, das würden die meisten wohl bestätigen, die Älteren. Und dann kam dieser Zeitgeist und die Ökumene und alles hinein. Und jetzt haben wir ja einen Papst, ein Jesuit. Es gibt ja 2 Päpste jetzt. Der jesuitische Papst, also 2 jesuitische Päpste, so muss ich sagen. Der jesuitische Papst und dann noch den, wie nennt sich das bei den Jesuiten, den General, Jesuitengeneral. Das ist der 2. Papst. Die Jesuiten stellen jetzt also 2 Päpste und haben damit eine ungeheure Macht. Und die Jesuiten stehen für Gegenreformation. Und man hat nicht ohne Grund diesen Papst jetzt gewählt, wenn das Reformationsjubiläum 500 Jahre Thesenanschlag ansteht. Und in Deutschland die Frau Kessmann als Vertreterin eines völlig ökumenischen Kurses, der sich anbiedern wird. Evangelikal war einmal eine Bezeichnung für solche bibeltreuen Christen. Heute ist der Begriff leider sehr schwammig geworden. In einer Zeit, in der besondere Widerstandskraft gegenüber dem antichristlichen Zeitgeist notwendig wäre, sind viele Evangelikale miteinander zerstritten, unterwandert, weltangepasst, zeitgeisthörig, glaubensarm, mutlos und schwach. Diese Diskussionen, Spaltungen und Skandale können nur einem gefallen, dem Teufel, der wenig Zeit hat, Offenbarung 12, Vers 12, und seine Herrschaft entfalten möchte, jetzt endzeitlich geschehen. Die Situation sieht so aus, dass sich weithin die Bibelkritik findet, das Eindringen von Irrtümern aus Feminismus, Humanismus, Evolutionismus und anderen Ismen, also Ideologien, die Relativierung oder Missachtung biblisch-ethischer Maßstäbe, zum Beispiel auch was uneheliches Zusammenleben und die Mode- und Musikstile angeht, das Fehlen der Gemeindezucht bei krassen Sünden und Irrlehren, die die Gemeinde zerstören, auch in evangelikalen Gemeinden, nicht nur in Kirchen. Dann auch die Überordnung des Ich, auch des frommen Ich mit seinen Bedürfnissen über die Majestät und Heiligkeit Gottes. Auch in vielen Liedern heute ist nur noch der Mensch besungen. Ja, du bist du, das ist der Clou, so in diesem Stil. So oberflächlich, ja. Früher hat man noch Gott und seine Heiligkeit besungen. Heute ist eine anthropozentrische Wende im ganzen Evangelikalismus eingetreten. Also die Wende zum Menschen hin. Man ist ja so lieb zu den Menschen, aber Gott, ja, ist nur noch der, der unsere Wünsche erfüllt, unsere Bedürfnisse. Wer sind wir denn überhaupt im Vergleich zu Gottes Größe und Majestät? Wenn ihr abends den Sternenhimmel anschaut, seht ihr, wie klein der Mensch ist. Ja? Diese unzähligen Sterne, die man hier besonders deutlich sieht in den Nächten. Dann die Übernahme der Spaßkultur mit Show, Fun und Techno-Partys in Gemeinden. Der Ersatz wahrer biblischer Seelsorge durch Methoden humanistischer Psychologie, ich mache jetzt nur noch in Stichwortform. Die Vermarktung des Evangeliums durch aggressive Werbemaßnahmen von Verlagen, hohe Gagen von Künstlern und unlautere, manipulative und drängende Kollektenpredigten, die manchmal länger sind als die eigentliche Predigt. Vor allem in pseudocharismatischen Kreisen ist das besonders festzustellen. Dann auch die Verkündigung eines Wohlfühl- und Wohlstandsevangeliums. Wenn du reich bist, dann glaubst du gut. Ja? Das ist genau das Gegenteil, was Jesus gesagt hat. Wehe euch Reichen, ihr habt euren Lohn schon dahin. Der Reiche soll seinen Besitz zum Bau des Reiches Gottes einsetzen, aber nicht, um sich selber zu horten. Dann der Ersatz biblischer Lehre durch eine flache Romankultur, nimmt auch zu. Es gibt gute Romane, aber auch viel Flaches. Dann auch, das ist besonders schlimm, ihr müsst bei Predigten nicht nur hören, was gesagt wird, sondern auch, was nicht gesagt wird. Das ist kein Witz, ja. Auch, was nicht gepredigt wird. Und zwar wird heute bei vielen Predigern, Prediger gibt es ja heute nicht mehr, die nennen sich jetzt Gemeinschaftspastoren. Und seit die sich Gemeinschaftspastoren nennen, habe ich gesagt, nenne ich mich Prediger. Ganz einfach. Ich bin jetzt seit 5 Jahren ein ganz einfacher Prediger. Früher, ja, was ich alles früher war, möchte ich jetzt gar nicht aufzählen. Also, wir wollen da ganz einfach und demütig sein. Das ist auch eine Tendenz. Der Mensch muss was gelten. Das ist die anthropozentrische Wende. Jedenfalls, jetzt habe ich hier den Faden verloren. Ja, was nicht gepredigt wird, genau. Worüber wird denn so gut wie nicht gepredigt? Über Sünde, über Buße, über das Kreuz, über den Ernst der Nachfolge, über die Hölle und natürlich auch über die ewige Verdammnis. Und entsprechende Literatur wird dann gleich noch nachgeliefert. Rob Bell, ja, als ein Autor der letzten Jahre, der sagt, es gibt keine ewige Verdammnis. Aber wer das verschweigt, der macht auch die Liebe Gottes so klein. Weil wovon rettet uns denn Gott, wenn nicht aus der ewigen Verlorenheit? Das ist ja seine große Retterliebe. Dann auch der Ersatz des biblischen Bekenner- und Widerstandsgeistes durch eine falsch verstandene Einheits- und Harmoniesucht. Einheit, Einheit über alles, so heißt das neue, die neue Europahymne vom Sinn her. Ja. Man will jetzt sogar die Schweizer Hymne ersetzen durch auch so eine Art freimaurerische Hymne, weil die so christlich ist noch, die Schweizer Hymne. Ist jemand aus der Schweiz hier? Österreich, ja, Schweiz, habe ich jetzt keinen gesehen. Okay. Die Schweizer, die kommen immer nach Parteinacht zu der Konferenz. Es ist näher und hier ist mehr Österreich. Gut. Also, Österreicher. Wir freuen uns, dass ihr auch hier seid. Ja, und dann die falsche Einheits- und Harmoniesucht, die Unterbetonung biblischer Apologetik, die Offenheit für eine verführerische Ökumene und auch die Verspottung solcher Geschwister, die an den eindeutigen Maßstäben der Heiligen Schrift festhalten. Die werden verspottet als engstirnig, gesetzlich und vorgestrig oder hinterwäldlerisch. Aber dadurch lassen wir uns nicht irgendwie beeinflussen. Wir machen fröhlich weiter mit des Herrn Hilfe. Was ist eigentlich die Wurzel des Übels? Warum ist die Entwicklung so gekommen? Es fängt alles an mit der Bibelfrage. Wo das Wort Gottes nicht mehr ernst genommen wird, da beginnt alles zu schwimmen, alles zu fließen. Und das nennt man Relativismus. Und wir leben ja heute im Zeitalter des Postmodernismus, wo alles relativ ist. Auch in der Theologie, auch in den Kirchen. Und deshalb kann man heute Dinge segnen, die Gott als Gräuelsünde ablehnt. Man kann es nicht segnen, aber man versucht es gegen Gottes Willen. Es geht auch im evangelikalen Bereich über die Frage der Bibel, des Bibelverständnisses, Hermeneutik sagt man auch in der Fachsprache. Und die Frage ist halt für viele, für mich ist es keine Frage, aber viele fragen sich, ist die Bibel nur auf dem Gebiet des christlichen Glaubens und Lebens absolut zuverlässig oder ist sie auch in historischen, geografischen und naturwissenschaftlichen Fragen Gottes absolut zutreffendes Wort? Das ist die Diskussion heute im evangelikalen Bereich sehr stark. Und das ist leider auch in der Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstätten. Schon vor über 10 Jahren kam eine Entscheidung zustande, ausgerechnet auf Beatenberg, wo Frau Dr. Wasserzog noch sehr stark die Irrtumslosigkeit der Schrift in früheren Jahrzehnten verteidigt hatte. Dort hat man beschlossen, dass 2 Modelle jetzt gleichberechtigt anerkannt werden dürfen. Einerseits die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, immerhin lässt man es noch stehen. Ja. Andererseits Die sogenannte Hermeneutik der Demut. Das klingt ja so demütig. Ja. Weiß jemand, wer das vertritt, der Hauptvertreter ist? Dr. Heinz-Peter Hempelmann. Wir müssen diesen Namen nennen. Das ist nicht Reinhard Hempelmann von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Das ist auch ein liberaler Theologe. Aber Heinz-Peter Hempelmann ist einer, der so aus dem offenen Pietismus oder sogar aus der Brüderbewegung ursprünglich kommt und dann sich dem Modernismus und philosophischen Liberalismus geöffnet hat, aber sich selber als bibeltreu versteht. Er sagt, ganz einfach erklärt, Hermeneutik der Demut, Verstehungslehre der Demut heißt, nichts Gewisses weiß man nicht, deshalb können wir auch keine Aussagen über die Bibel treffen. Wir müssen einfach uns darunter stellen. Wer sagt, die Bibel sei irrtumslos, der stellt sich praktisch über Gott. Und solche total vertreten Aussagen finden sich da. Aber die Bibel selber sagt ja über sich, dass sie Gottes Wort ist, dass sie die Wahrheit ist. Johannes 17, 17, dein Wort ist die Wahrheit. 2. Timotheus 3 und die ganzen Stellen, die über die Inspiration der Bibel handeln. Wir sagen ja auch nicht mehr und nicht weniger, als was die Bibel selber über sich sagt. Und dann sind Theologen ja sehr, sehr gerissen manchmal. Entschuldigung, sind einige hier, ich will niemand zu nahe treten, bin selber auch Theologe. Fühlt sich jetzt keiner beleidigt. Ne? Aber man ist dann so schlau und führt einfach verschiedene Begriffe ein. Dann redet man von Unfehlbarkeit und von Irrtumslosigkeit. Obwohl das im Prinzip das Gleiche ist für den normal denkenden Menschen, macht man in der Theologie eine Unterscheidung und sagt, Unfehlbarkeit, Englisch, Infallibility, das heißt die Bibel, so sagen dann solche Evangelikalen, so moderne Evangelikale, die ist unfehlbar auf dem Gebiet des Glaubenslebens, wo es um das Heil geht. Jesus Christus und so weiter, also dass er uns rettet, das lässt man stehen, das ist die Unfehlbarkeit der Bibel. Irrtumslosigkeit, Englisch, Inerrancy, das würde heißen, darüber hinausgehen, dass die Bibel auch irrtumslos ist in Fragen, die etwa die Schöpfungsgeschichte betreffen, die Sintflut, die ganzen historischen Angaben in der Bibel, die geografischen, die geologischen Dinge, die in der Bibel erwähnt werden. Und da hält man jetzt nicht unbedingt fest. Da kann man sich zum Beispiel für die Evolution öffnen und solche Dinge. Ja? Da wird das alles relativiert. Und das ist das Gefährliche, was viele nicht durchschauen. Man redet auch im Allianzbekenntnis immer noch von unfehlbarer Bibel und wir sind bibeltreu, aber man meint nur die Unfehlbarkeit in Glaubens- und Lebensfragen. Man meint aber nicht die Irrtumslosigkeit in allen anderen Dingen, die die Bibel auch berichtet. Zum Beispiel, dass es eine Sintflut gegeben hat, dass die ganze Welt in 6 Tagen geschaffen ist. Oder dass der Prophet Daniel das ganze Daniel-Buch geschrieben hat oder Mose, die Mosebücher und so weiter. Das wird alles nicht mehr so betont oder ernst genommen. Oder dass der Prophet Jesaja, dass es ein einziges Buch ist und keine 3 Jesajas, was in der Theologie alles behauptet wird. Manche haben es vielleicht zum ersten Mal jetzt gehört. Das müssen Theologiestudenten alles über sich ergehen lassen, diese gottlosen Theorien, während die Bibel selber bezeugt, dass sie einheitlich ist und wer ein bisschen Einblick hat in Prophetie, der sieht, wie es ein einziger Organismus ist, über 1600 Jahre mindestens entstanden, wo Gott durch seinen Geist alle Autoren inspiriert hat, dass es eine Einheit ist. Eine einzige heilsgeschichtliche Linie vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung 22. Allein schon die Entstehung der Bibel ist ein Gottesbeweis, ein Wunder. Der Koran ist von einem einzigen Mann geschrieben. Ja, das ist nichts Besonderes. Aber die Bibel über 1600 Jahre. Unterschied zu allen Religionen. Also auch das Glaubensbekenntnis der Evangelischen Allianz definiert Bibeltreue nur im Hinblick auf Glaubens- und Lebensfragen. Also auf Unfehlbarkeit, um diese theologische Unterscheidung nochmal zu erwähnen. Aber nicht im Blick auf Irrtumslosigkeit. Okay. Jetzt, entweder muss ich jetzt aufhören oder ich bringe noch 7 Punkte. Ich mache es ganz kurz. Erstens, wir Evangelikalen und Pietisten sollten wieder umkehren zum unverfälschten, unverkürzten, unfehlbaren und irrtumslosen Wort Gottes in Gestalt der Heiligen Schrift. Das wäre die einzige Grundlage einer Erneuerung für jeden einzelnen Menschen, für Kirchen, für Gemeinschaften, das habe ich auch gestern schon gesagt, bei Kirche wohin, eine Bußbewegung zurück zum Wort Gottes, die Bibel allein, Jesus allein, Glaube und Gnade allein. Und ich zitiere jetzt immer wieder auch den Begründer des Pietismus und Evangelikalismus, wer ist das? Philipp Jakob Spener, Pia Desideria, 1675. Die Programmschrift des Pietismus. Kein dickes Buch, lohnt sich auch heute noch zu lesen. Gibt es auch auf Deutsch, nicht nur Lateinisch. Philipp Jakob Spener schreibt, und er hat es alles schon ganz klar erkannt, der Begründer des Pietismus. Das Wort Gottes wird das vornehmste Mittel sein, das die Kirche braucht, um in einen besseren Stand zu kommen. Zitat Ende. Zweitens, also das sind jetzt sieben Pia Desideria von meiner Seite. Das erste war also das Wort Gottes wieder ernst nehmen. Das zweite, allein der dreieinige Gott der Bibel, Vater, Sohn und Heiliger Geist, soll im Zentrum unseres Glaubens stehen. Insbesondere Jesus Christus als der einzige Weg zu Gott, dem Vater, als der einzige Herr und Erlöser, der das vollständige und vollkommene Opfer für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Wir sollten Acht geben, dass wir im ökumenischen Zeitalter, wie man das so gern nennt, nicht einen anderen Christus annehmen. Denn zum Beispiel in der Volksbibel, das ist ein anderer Christus. Also diese mit X, diese Volksbibel. Es kommt übrigens von Underground Comics, ist das übernommen, die ganz pornografisch und blasphemisch und gewaltdurchtrieben sind, wer das schon mal gesehen hat. Davon hat man diesen Titel auf Gottes Wort übernommen. Wir sollten nicht einen anderen Christus annehmen, einen Lachkünstler, wie bei Christibel gab es schon mal eine Jesus-Lachparade, ja, und solche Dinge. Es ist furchtbar. Ich möchte sowas gar nicht erwähnen, aber wir müssen einfach wissen, was da so um uns herum läuft. Auch keinen falschen Christus in einer katholischen Hostie oder auf einer gnostisch-kabbalistischen Stufenleiter von Geistwesen oder in einer Ikone oder wie auch immer, sondern allein den Jesus Christus der Bibel. Wenn jemand von Jesus redet und Christus, meinen die oft etwas völlig anderes als das, was die Bibel sagt, müssen wir sehr, sehr wachsam sein. Spener schreibt, wir können einmal Gott nicht genügend Dank für solche Wohltat sagen, dass er uns durch das selige Reformationswerk aus der römischen, babylonischen Gefangenschaft herausgeführt und in die selige Freiheit gesetzt hat. Das ist das Wort des Begründers des Pietismus an den heutigen Pietismus, der sich Rom anbietet, einem falschen Christus. Ihr könnt euch jetzt, gestern hat mich komischerweise keiner gefragt, viele Namen nennen von pietistischen Hauptvertretern, die sich auf Rom zubewegen. Öffentlich sage ich die allerdings jetzt nicht. Drittens, wir Pietisten sollten mit der biblisch-reformatorischen Erkenntnis ernst machen, dass der Mensch nicht aufgrund seiner eigenen Werke gerettet wird, sondern allein aufgrund der Gnade und Barmherzigkeit Gottes durch die Erlösung Jesu Christi, die der bußfertige Sünder im Glauben erfasst. Die guten Werke sind nicht Voraussetzung der Errettung, sondern Folge des Gerettetseins. Das schließt jede perfektionistische Selbsterlösungshaltung aus, aber auch jede libertinistische, zügellose Haltung, die einfach ihrem eigenen Lust folgen möchte und nicht mehr Jesus nachfolgt. Ich bringe jetzt kein Spener-Zitat, es würde jetzt sonst zu spät alles. Viertens, wir Pietisten oder Evangelikalen, wenn man sich jetzt noch so nennen will, ja, überhaupt, sollten zurückkehren zu der Erkenntnis und dem Vertrauen, dass Gott die Macht hat, durch sein richtig und das heißt bibeltreu gepredigtes Wort, Menschen zu bekehren. Das Wort allein hat die Kraft, Menschen zu retten. Wir sollten deshalb keine Formen, Mittel und Methoden in Gottesdienst und Evangelisation verwenden, die von diesem Wort ablenken oder gar in Widerspruch zum Wort Gottes stehen. Konkret ergeben sich zum Beispiel die Fragen, stellen Rahmenprogramme, die der Fernsehunterhaltungskultur entnommen sind, das Wort vom Kreuz, für das für diese Welt ein Ärgernis ist, nicht auf die Ebene dieser Welt, beseitigen sie nicht den Anstoß des Kreuzes und machen es damit weltförmig? Kommt es nicht von daher, dass weithin ein verweltlichtes, fleischliches Christentum, in Anführungsstrichen, heute vorhanden ist? Spener schreibt zur Frage eines verweltlichten Christentums, Wie viele gibt es, die ein so offenbar unchristliches Leben führen und sich mit fester Zuversicht einbilden, sie könnten ungeachtet dessen selig werden? Fragt man, worauf sich dasselbe gründe, so sagen sie, sie glaubten ja an Jesus. Also ich sage mal die Hand gehoben bei einer Evangelisation sozusagen. Und Spener sagt, sie haben eine fleischliche Einbildung ihres Glaubens. Zitat Ende. Die also ein solches weltförmiges, zeitgeistiges Christentum vertreten. Christentum ist sowieso immer falsch. Es muss der lebendige christliche Glaube sein, nicht irgendein Tum. Ja. Fünftens. Wir sollten daran festhalten oder es wieder ganz neu lernen, die Wahrheit in Liebe zu sagen und aus Liebe die Wahrheit nicht zu verschweigen. Heute wird um der Liebe willen fast alles zugedeckt in Gemeinden. Ist es nicht so? Ja. Früher hat man vielleicht die Wahrheit überbetont und Leute damit erschlagen, manchmal sogar wirklich physisch, ganz schlimm. Ja. Und heute wird durch Liebe alles zugedeckt. Und wer noch etwas sagt, die biblische Wahrheit in Liebe sagen möchte, er wird als Friedensstörer und Querulant gebrandmarkt. Aber wir sollten uns mutig zu Gott und seinem Wort bekennen. Noch die zwei letzten Punkte. Sechstens, wir sollten uns fragen, ob wir auf Gedeih und Verderb in einer Kirche bleiben können, die sich in immer größeren Schritten von Gottes Wort und seinen Geboten entfernt. Ich stelle die Frage jetzt für die, die es noch nicht getan haben, sich diese Frage zu stellen, vielleicht heute zum ersten Mal darüber nachdenken. Denn wir können die Augen nicht mehr verschließen vor den Missständen, die eben von Kirchenleitungen und Synoden beschlossen werden. Und die Durchhalteparolen, die ausgegeben werden, das müssen die verantworten, die solche Parolen ausgeben. Aber auch die, die sie eventuell übernehmen, weil es vielleicht bequemer ist, als sich zu bekennen. Ich weiß, dass es auf den Dörfern schwieriger ist, als vielleicht in der Großstadt, wo man so anonymer ein bisschen lebt. Aber es geht ja letztendlich um die Liebe zum Herrn und die persönliche Konsequenz. Bei mir selber war es auch so. Ich habe auch lange ausgeharrt in einem falschen kirchlichen System, bis mir ein Bruder sagte, wie lange möchtest du das noch mit deinem Gewissen vereinbaren? Andern predigst du, was falsch ist und was richtig ist, und du selber hast in einer falschen Institution aus, die also nicht mehr mit dem Ursprünglichen identifizierbar ist, was mal früher in dieser Institution gegolten hat. In dem Fall meine ich jetzt die EKD, wer es nicht verstanden hat. Ja. Aber auch manche Freikirchen, die von ihren Dachverbänden her eben unterwandert werden. Die Unterwanderung kommt nicht von unten, sondern von oben. Das ist interessant. Also es ist eine Überwanderung, oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Es ist nicht lustig, aber es ist sehr traurig. Also wie gesagt, jahrelang wurde gesagt, wir harren noch aus, aber wenn die Homo-Segnung kommt, treten wir aus. Und jetzt, ich habe schon damals vorausgesagt, das werden sie nie machen, die kirchlich bezahlten Leute, die werden ausharren bis zum Schluss und versuchen, anderen drin zu halten. Außer wenn wirklich einem das Gewissen schlägt und wenn er merkt, lieber verliere ich meinen Job, als dass ich die ewige Seligkeit aufs Spiel setze. Siebter und letzter Punkt. Ich sage jetzt mal, wir Pietisten oder Evangelikalen, wir sollten als Christen, sage ich lieber, in froher Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus entgegenschauen und bereit sein für den Eintritt in sein Reich. Die Zeichen mehren sich, dass der Herr bald wiederkommt. Das werden wir in dieser Endzeitkonferenz zur Genüge auch schon gehört haben. Und dass er seine Gemeinde um sich schart. Wir sollten aber nicht in den Fehler einiger pietistischer Väter, auch von Bengel zum Beispiel, verfallen und die Wiederkunft ausrechnen wollen. Das verwirrt uns das Wort Gottes ganz klar. Aber der Herr nennt uns die Zeichen der Zeit in der Ölbergrede, Matthäus 24 etwa. Und das sehen wir, wenn die sich mehren, wenn der Feigenbaum grünt, wenn Israel auch wieder entstanden ist, wenn die Globalisierung kommt und der Glaubensabfall und all diese Dinge, könnte jetzt viele sagen, dann sehen wir, dass der Tag des Herrn nahe ist. Und wir sollten uns durch ein geheiligtes Leben dem Herrn zubereiten, dass wir bereit sind, ihm zu begegnen. Wenn wir gesündigt haben, Buße tun, nicht liegen bleiben, aufstehen, dem Herrn bringen. Wer noch kein Kind Gottes ist, er sollte sich auf die Seite des Siegers, Jesus Christus, stellen. Auch heute ist die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Ich kenne euch nicht, aber der Herr kennt jedes einzelne Herz. Verpasst nicht diese Zeit. Der Herr ruft zweimal, vielleicht auch dreimal, so steht es bei Hiob. Und wir können nicht sagen, ich bekehre mich noch mit 80 Du weißt nicht, ob du den morgigen Tag noch erlebst. Und dann ist die Ewigkeit eine endlose Zeit der Qual, wenn man in der Hölle ist und nicht bei Jesus im Himmel. Muss ich ganz klar sagen, auch wenn es in vielen Predigten heute nicht mehr gesagt wird. Aber es ist die Liebe des Herrn, die uns einlädt, die uns herausretten will aus der Verdorbenheit und Verlorenheit der Welt. Und diese Liebe möchten wir doch erwidern. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns so geliebt hast, dass du für uns in den Tod gegangen bist, am Kreuz auf Golgatha. Dort hast du uns erlöst von Sünde, Tod und Teufel. Und wir wollen dieses Geschenk in Liebe annehmen und erwidern und auch weitergeben an andere Menschen, die noch verloren sind. Und wenn diese Tage auch hier im Erzgebirge dazu dienen, dann waren sie nicht umsonst. Möge der Herr uns alle segnen. Amen. Amen. Ich möchte noch bitten, dass wir euch erhebt und dass wir gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gesagt hast, die Pforten der Hölle werden deine Gemeinde nicht überwältigen. Wir sehen, wie viele Gemeinden heute durch Zeit und Weltgeist verändert und umgepolt wurden. Bitten dich, rette noch heraus, wer sich herausretten lässt. Schenke auch uns, dass wir bewahrt werden auf dem schmalen Weg zum Himmelreich. Und wo Entscheidungen zu treffen sind, da hilf uns durch deinen Geist, durch das Mahnen deines Wortes, dass wir dich allein lieben, keine Menschenfurcht haben, sondern allein die richtige Gottesfurcht, die die Menschenfurcht austreibt. Ja, Herr, dafür rühmen und preisen wir dich. Segne jeden, der hier ist. Bring uns alle ans Ziel, dass wir uns wiedersehen dürfen, spätestens bei dir in deiner himmlischen Herrschaft. Amen.